Ja, jetzt seid ihr ja von der Reise auch recht müde und ich hoffe, dass der Heilige Geist es schafft, uns noch wach zu halten für eine Wortbetrachtung. Da gehe ich davon aus. Sowohl möchte ich jetzt gleich mit dem ersten Block aus vier Teilen beginnen. Mein Generalthema ist, wie ihr ja in der Einladung gesehen habt, Dienst und Botschaften erstens Johannes des Täufers und des Herrn Jesus Christus. Das wollen wir heute Abend betrachten. Dann zweitens Dienst und Botschaften der 12 Apostel Israels und drittens Paulus des Herolds, Apostels und Lehrer der Nationen. Und schließlich wollen wir viertens noch die Paulus anvertraute Botschaft betrachten. Natürlich nur in einem Stenogramm, das ist ja völlig klar. Sein Evangelium, wie er es dreimal nennt. Ich habe mich gefreut, dass der Ruben über die Haushaltungen spricht. Und das bedeutet, dass ihr manche Dinge wiederhört in seinem Dienst und umgekehrt manche Dinge von mir wieder, was er uns zu sagen hat. Jetzt möchte ich zuerst ein paar äußere Tatsachen zur Paulus-Literatur im Neuen Testament sagen. Bis auf den Jakobusbrief, welcher definitiv an die 12 Stämme der jüdischen Diaspora geschrieben ist und nicht an den Leib Christi, sind alle Paulusbriefe älter als die Evangelien. Und alle übrigen Briefe des Neuen Testaments, einschließlich der Offenbarung. 1. Korinther 15 ist das zeitlich älteste oder früheste schriftliche Zeugnis von Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus samt den Aussagen, dass sein Leiden, sein Tod samt Auferstehung auf alttestamentlicher Prophetie gründet und er diese damit erfüllt hat. Altes und Neues Testament sind zusammen 66 Bücher. 13 davon sind von Paulus. 13 geteilt durch 66 mal 100% sind 19,7%. Das heißt, ungefähr ein Fünftel der ganzen Schrift stammt aus der Feder des Paulus, der Anzahl der Bücher natürlich nach. Ja? Wenn wir in das Neue Testament gehen, dann haben wir dort 27 Bücher insgesamt, 13 von Paulus, gleiche Rechnung, 13 durch 27 mal 100% sind 48,15%. Nimmt man den Hebräerbrief dazu, denn meiner Meinung nach und auch anderer Geschwister nach, wo der Paulus auch geschrieben hat, dann sind es 14 durch 27. Und da kommt dann 51,85% raus. Das heißt, ungefähr die Hälfte des Neuen Testaments, was die Anzahl der Bücher betrifft, ist von Paulus. Trotzdem wagt die klassische Theologie dem, was Paulus lehrte, in der Regel nur eine untergeordnete Bedeutung zu geben. Das ist schade natürlich, ja? Aber es ist nun mal so. Schon aus dieser Statistik ist sehr klar, unser Gott wollte ganz offensichtlich, was der erhöhte Christus Paulus persönlich offenbarte, soll im Neuen Testament und der Predigt eine dominante Stellung haben. Das können wir einfach aus diesen äußeren Verhältnissen ablesen. Besonders wenn wir Römer 2, Vers 16 lesen, da heißt es, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium durch Jesum Christum. Da kommen wieder ein paar ganz besondere Dinge heraus. Erstens, kein anderer Apostel darf das ihm anvertraute Evangelium sein Evangelium nennen. Nur der Paulus macht es dreimal. Und er hat die Berechtigung. Und außerdem das Kriterium oder der Maßstab, mit welchem Gott einmal nicht das nach außen sicht- und hörbare, sondern das Verborgene aller Menschen beurteilt, ist das Paulus anvertraute Evangelium, also rund die Hälfte der Bücher der Schrift. Das sind so Dinge, die sind rein äußerlich, aber sie sagen eine ganze Menge aus zu dem, was wir im Wort Gottes dazu haben. Wir wollen jetzt in den vier Diensten, die ich habe, einen Schnelldurchgang durch das Neue Testament quasi machen. Ja. Und wir fangen heute Abend mit Johannes dem Täufer und dem Herrn Jesus an. Der erste Punkt ist die Zeit Israels bis Johannes dem Täufer. Das ist die Zeit, ab der Israel unter das Gesetz vom Sinai gestellt wurde. Und das war etwa 2 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten, als das Volk am Sinai ankam. Und der Herr Jesus erklärt selber den damaligen Wechsel der Haushaltungen Gottes in wenigen prägnanten Worten in Lukas 16, Vers 16. Lukas 16, Vers 16. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an, also von Johannes an, wird das Evangelium der Königsherrschaft Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Die alten Brüder, die längst beim Herrn sind, die nannten diese Stelle sehr anschaulich die prophetische Zeitenwende vom ersten Bund zum neuen Bund. Genau diese Stelle, die der Herr Jesus hier persönlich sagt. Ja. Das hat nicht einer der Apostel so erfunden, sondern er selber hat es gesagt. Und der Nachsatz in Vers 16b, und jeder dringt mit Gewalt hinein, stammt aus dem Teil der Dienstzeit des Herrn Jesus, in welcher er bereits auf breiter Front abgelehnt wurde, speziell von der jüdisch-klerikalen Schicht der Pharisäer, Schriftgelehrten und Obersten Israels. Ein Parallelwort aus dieser Zeit ist Matthäus 11, Vers 12. Matthäus 11, Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird der Königsherrschaft der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Das bedeutet, und das war immer so, wenn Gott etwas verkündigen ließ, dann hat der Satan sofort angefangen, die Gottesbotschaft zu torpedieren. Ja, egal, ob es das Gesetz war oder nachher die Königreichsbotschaft Johannes des Täufers und des Herrn Jesus und natürlich erst recht die Botschaft, die Paulus vom erhöhten Christus bekommen hat. Da hat der Satan sofort angefangen, das zu vermischen mit allerlei äußeren Dingen. Das Wort hier nennt gleichzeitig die Analogie der Königsherrschaften in den 4 Evangelien. Königsherrschaft Gottes in den 4 Evangelien ist praktisch fast immer gleichbedeutend mit Königsherrschaft der Himmel im Matthäus-Evangelium, wo dieser Begriff alleine vorkommt, 32 Mal. Und es ist gleich dem 1000-Jahr-Reich oder dem Millennium. Das Evangelium nach Matthäus, das wird auch ganz zu Recht als Königreichsevangelium bezeichnet, ja, weil dort der König ganz besonders hervorgehoben wird. Christus, der Messias, der König Israels. Nun, die Zeit Johannes des Täufers, des Herrn Jesus und der 12 Apostel, das ist die Zeit, die ab Johannes läuft im Heilsplan Gottes. Es ist die Zeit, von der die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte in den ersten 12 Kapiteln handeln. Ich bitte euch, dass ihr einfach mal die Kapitel dann nachlest, aus denen ich natürlich nur einzelne Stellen herausgreifen kann, um den Gedankengang darzustellen. Der erste Unterpunkt ist der Dienst und die Botschaft Johannes des Täufers. Die Vorbereitung zu Gottes Handeln auf der Erde an Israel durch seinen Sohn Jesus Christus war die Sendung Johannes des Täufers, wie er im Alten Testament durch die Propheten angekündigt war. Matthäus in seinem Königreichsevangelium, wenn ich den Begriff jetzt mal verwenden möchte, Matthäus 3, Vers 3. Matthäus 3, Vers 3. Denn dieser ist der, von welchem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg. Und jetzt steht im Griechischen dort kein Artikel vor dem Wort Herrn. Das heißt, man müsste es konsequent so lesen: bereitet den Weg Jahwes, machet gerade seine Steige. Das ist das Zitat aus Jesaja 40, Vers 3. Nun wollen wir zu der göttlichen Bestimmung des Johannes kommen, im Detail. Wir finden sie in Lukas 1, vorhergesagt, wie eben genannt, in Jesaja 40, Vers 3 folgende und auch in Maleachi 4, Vers 4 folgende. Der Engel Jahwes, Gabriel, erklärt sie Johannes dem Vater, Zacharias, während er seinen Priesterdienst im Tempel ausübt. Erscheint ihm der Engel Jahwes und er sagt unter anderem Lukas 1, Vers 15b bis 17. Lukas 1, 15b bis 17. Er, nämlich Johannes, wird schon von Mutterleib mit Heiligem Geist erfüllt werden. Ist von keiner anderen Person in der Schrift so berichtet, außer Johannes. Eine ganz große Besonderheit seines Dienstes. Und was heißt, was macht er? Vers 16. Er führt viele Söhne Israels zu Jahweh, seinem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten. Und jetzt kommt ganz wichtig, um Jahweh ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das ist ganz, ganz klar die Braut Israel. Ja, denn der Johannes war zu Israel gesandt, zu niemand anders. Vers 19 fügt der Gabriel noch hinzu. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden. Und jetzt müssen wir wörtlich eigentlich lesen: und dir dieses zu evangelisieren. Diese gute Botschaft zu verkündigen. Die Übersetzer haben sich manchmal gescheut, das Wort Evangelium und evangelisieren zu verwenden. Es steht aber oft da. Und es macht auch Sinn, dass es so dasteht. Es war also zunächst sogar einmal ein persönliches Evangelium für Zacharias und seine Frau Elisabeth. Die hatten nämlich keine Kinder. Und so hatte Gott den Johannes, die Elisabeth fruchtbar gemacht, damit der Johannes geboren wird, um genau diese Aufgabe zu vollbringen, von der wir eben gelesen haben. Johannes war gesandt, also merken wir uns, damit er viele Söhne Israels zu Jahweh bekehre und dem kommenden Christus ein zugerüstetes Volk bereite, eben das ganze Volk Israel, denn er war zum ganzen Volk Israel gesandt. Anlässlich Johannes Geburt weissagt sein Vater durch Gottes Geist dann noch ganz gewaltige Dinge über ihn. Wir können da nur Ausschnitte lesen jetzt in Lukas 1, Vers 68 bis 79 ist der gesamte Zusammenhang. Ich lese jetzt 68 bis 71, Lukas 1, 68 bis 71. Gesegnet, Yahweh, muss man eigentlich wieder sagen, der Gott Israels, dass er besucht und Erlösung geschafft hat seinem Volk und uns ein Horn der Rettung aufgerichtet hat in dem Haus Davids, seines Knechtes. Wenn man vom Haus Davids liest, ja, dann muss man zwangsweise an Königsherrschaft denken. Ja, weil sonst hat der Begriff keinen Sinn. Haus Davids. In Vers 76 bis 79 lesen wir, da spricht der Zacharias dann über den Johannes: Und du Kindlein wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht Jahwes hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis und der Rettung zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Ja? Das nächste, was der Johannes seinem Volk bringen sollte, war eine Möglichkeit der Vergebung ihrer Sünden, eine Vorbereitung darauf. Rein sprachlich ist es schon eine typische Weissagung nach der Art der Propheten Israels, wie viel mehr noch Inhalt. Also betrifft sie nach Vers 77 zunächst einmal nur das zwölfstämmige Volk Israel. Zweitens merken wir uns aus den Versen 76 und 77, Johannes war Prophet des Höchsten, um seinem Volk Erkenntnis der Rettung in Vergebung der Sünden zu geben. Nun, wann ist der Johannes aufgetreten? Lukas, der Arzt, berichtet hier sehr genau. Und er beschreibt diesen Kairos Gottes und nennt sechs Merkmale aus der profanen Geschichte dort damals. Lukas 3, 1 bis 3. Lukas 3, 1 bis 3. Erstens, aber im 15. Jahre der Regierung des Kaisers Tiberius. Er fängt also in der Hierarchie ganz oben an. Kaiser Tiberius, das war um das Jahr 26 nach Christus hier. Ja. Zweitens, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war. Und drittens, Herodes, Vierfürst von Galiläa. Und viertens, sein Bruder Philippus, Vierfürst von Iturea und der Landschaft Drachonitis. Und fünftens, Lysanias, Vierfürst von Abilene. Und jetzt werden noch zwei Menschen genannt. Sechstens, unter dem hohen Priestertum von Annas und Kaiaphas. Da geschah das Wort Jahwes oder Gottes zu Johannes, dem Sohne Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Umgebung des Jordan und predigte Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. So genau aufpassen. Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie bei den früheren Propheten geschah das Wort Gottes zu Johannes. Und er predigt hier ganz neu. Taufe im Wasser zur Vergebung der Sünden, nicht mehr Tieropfer im Tempel. Denn damals wurden ja bis dahin Sünden dadurch vergeben, dass ein Opfer gebracht wurde, ein Tier sterben musste auf dem Altar vor dem Heiligtum, ja, und dadurch wurde dann der das Opfer gebracht hat, von der Sünde freigesprochen. Natürlich war das kein endgültiger Freispruch, weil man musste immer wieder Opfer bringen. Ja. Hier deutet also die Schrift bereits die Erfüllung und damit das Ende der mosaischen Ordnung des Gesetzes vom Sinai an. Matthäus beschreibt den Inhalt der Predigt Johannes in Matthäus 3, 1 und 2. Matthäus 3, 1 und 2. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa. Und er spricht: Tut Buße, denn die Königsherrschaft der Himmel, der Standardbegriff im Matthäusevangelium für diesen Zeitraum, ist mit Händen greifbar nahegekommen. So muss man das dem griechischen Text entsprechend wiedergeben. Es gilt also hier ein Merksatz: Johannes predigt die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Warum? Weil die Königsherrschaft der Himmel auf Erden mit Händen greifbar nahegekommen war oder im Begriff war, anzubrechen. Was hat der Johannes über sich selber gesagt? Da lesen wir auch ein paar Worte der Schrift. Er spricht darüber sehr klar und unmissverständlich zu seinen Jüngern in Johannes 3, Vers 26 bis 32, wobei ich nur die Verse 28 bis 30 lesen möchte. Johannes 3, Vers 26, 28 bis 30. Er sagt: Ihr selber, also die ihm zuhören, gebet mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, also nicht der Messias, sondern dass ich vor ihm hergesandt bin. Und es kommt wieder eine ganz entscheidende Bemerkung. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, also Johannes, der dasteht und ihn, den Bräutigam, hört, der Herr Jesus, ja, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Was für eine vorbildliche Geisteshaltung dieses Mannes. Das heißt, wenn man das heilsgeschichtlich sieht, dann gab es, und das in einem Stafettenlauf darstellen möchte, dann hat zunächst einmal Mose den Stab gehabt. Ja? Und dieser Stab, der wurde mit ihm, der repräsentierte seine Botschaft, die Tora, und die Botschaft der Propheten. Die wurde dann Johannes übergeben. Und hier haben wir eben gelesen in Johannes 3, dass der Johannes dran war, den Stab an seinen Nachfolger zu übergeben, an den Herrn Jesus selber, dem er vorher gesandt war. Der Herr Jesus sprach zu seinen Jüngern, zu den Jüngern der Pharisäer, die gesagt haben, ja, die Pharisäer fasten und ihre Jünger, und die Jünger des Johannes, die fasten auch, aber deine Jünger, die essen und trinken. Das ist doch was faul, oder? Jetzt sagt der Herr Jesus, er sprach zu ihnen, Matthäus 2, Vers 19 und 20. Und er bestätigt damit ganz klar, was wir eben von Johannes lasen: Können etwa die Söhne des Brautgemachs so wörtlich fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Also waren die Jünger die Söhne des Brautgemachs. Ja, also die Freunde des Bräutigams, die mitgeholfen haben, die Hochzeit vorzubereiten. Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Damit hat der Herr Jesus schon ganz am Anfang seines Dienstes zu Protokoll gegeben, dass er eines Tages weggehen wird und dann wiederkommen wird. Weggehen und wiederkommen. Johannes, der Täufer, und Jesus erklären damit genau den Wiederbrautstatus, den Wiederjungfrau-Status Israels, als etliche seiner für ihn eifernden Jünger merkten, dass welche Stadt Johannes dem Täufer nun, welche dem Jesus von Nazareth nachfolgen. Aber das war ja genau Sinn und Zweck der Übung Gottes, dass die, die sich der Botschaft des Johannes unterordneten, dass die dann sich unter die Botschaft des Herrn Jesus stellen, also weggehen vom Johannes zum Herrn Jesus. Was hat er gesagt? Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Ja, das war so eine Bewegung, die ging praktisch so und dann kam der Herr Jesus dazu und dann ging es so. Ja. Und das stimmt genau überein mit Jeremia 31, wo wir in Vers 4 und 21 zweimal von der Jungfrau Israel lesen, obwohl die da kurz vor der Wegführung nach Babel war. Da hat Gott sie prophetisch schon wieder als Jungfrau angesprochen, obwohl sie ja noch mit dem Christus verheiratet war, mit dem, im ersten Bund, ja, mit dem unter dem Gesetz. Und in Vers 22 erklärt der Jeremia damals schon, denn Jahwe hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Die Ehefrau wird den Mann Jahwe umgeben. Ja, damals hat er schon gesagt, es kommt eine Zeit, da Israel wieder Ehefrau wird. Obwohl sie inzwischen zur Hure geworden war, indem sie Götzendienst getrieben hatte. Und deshalb musste sie ja nach Babel damals. In Jeremia 39 wird es geschildert. Johannes hat also genau diesen Zusammenhang gepredigt. Er hatte diese schon greifbare Wiederheirat Israels mit ihrem Bräutigam Messias Christus gepredigt. Hat er verkündigt. Sonst hätte er sich in Johannes 3 so nicht ausgedrückt. Johannes der Täufer war also gesandt, um die Hochzeit des Sohnes Gottes mit Israel vorzubereiten. Darum nennt er sich selber folgerichtig Freund des Bräutigams. Und er musste dazu abnehmen, der Bräutigam Israels, Jesus, ihr Messias, musste zunehmen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Im Neuen Testament zum Herrn Jesus, dem Sohn Gottes. Frage: Wohin kam der Herr Jesus und wozu sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde? Da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen, das steht alles wunderbar geschrieben. Lukas 1, Vers 30 bis 33 lesen wir, was der Engel Gabriel seiner Mutter Maria dazu gesagt hat. Lukas 1, 30 bis 33. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade oder Gunst bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Und jetzt spricht der Engel über die Bestimmung des Sohnes. Vers 32. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und jetzt steht da wieder Herr ohne Artikel. Also müsste man lesen, Yahweh Elohim oder Gott, Yahweh Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in die Zeitalter. Und seiner Königsherrschaft wird kein Ende sein. So einfach erklärt die Schrift die Bestimmung des Herrn Jesus. Matthäus in Kapitel 4, und zwar nachdem Johannes nach Vers 8 überliefert war, bezeugt in Matthäus 4, Vers 14 bis 17 über den Herrn Jesus. damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, welcher spricht: Land Sebulon und Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Lande und Schatten des Todes saßen, Licht ist ihnen aufgegangen. Und jetzt kommt wieder ein besonderer Ausdruck: von da an. Ja, von da an. Von da an bei Johannes war Ablösung des Gesetzes durch die Botschaft des Königreichs der Himmel und der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und jetzt heißt es von da an, wieder von da an, als der Johannes ins Gefängnis gesetzt worden war. Bis dahin lief also dem seine Botschaft. Und jetzt setzt der Herr Jesus ein mit seiner Botschaft. Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn die Königsherrschaft der Himmel ist im Begriff anzubrechen, oder wieder mit Händen greifbar geworden. Wir sehen also eine ganz klare, saubere Trennung der Ordnungen oder Haushaltungen, was wir vom Rubel dann noch hören werden. Ja. Die einzelnen Abschnitte sind uns ganz klar gepredigt im Neuen Testament. Müssen wir uns gar keine Gedanken darüber machen, sondern ganz kindlich glauben, was da steht. Und dann entstehen viele Fragen überhaupt nicht mehr, die viele Leute stellen und auch ganz komisch beantworten, teilweise. Also Merksatz hier: der Herr Jesus setzt die von Johannes dem Täufer begonnene Predigt des Evangeliums der Königsherrschaft der Himmel fort. Denn er selbst ist ja schließlich der König. Ja, der Johannes hat gesagt, der König kommt. Und jetzt war der König da. Die Botschaft des Johannes hatte der Herr beendet. Ja, es ist für mich immer noch ein Rätsel. Warum musste der Johannes ins Gefängnis? Das muss mir der Herr irgendwann mal erklären. Ja, das ist nicht nachvollziehbar. So gehorsam, wie er seinen Dienst getan hat, ja, das haben wir jetzt heute Abend bloß in wenigen Worten gesehen. Der Herr Jesus setzt fort. Und jetzt kommt eben das, ich lese die Stelle noch mal vor, die wir schon gelesen haben. Lukas 16, Vers 16, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von Johannes an wird das Evangelium der Königsherrschaft verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Jetzt gehen wir zu der Frage, wohin kam Jesus doch einmal und wozu sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde? Jetzt gehen wir nach Matthäus 15. Und dort lesen wir von der kananäischen Frau. Ihr kennt ja alle die Geschichte. Die kam von Syrus und Sidon. Und der Markus erklärt uns, dass es eine Syrophönizierin war, also gar keine Israelitin. Und jetzt hört mal, was die Frau sagt. Matthäus 15 sagt sie: Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Es war keine Israelitin. Woher wusste die, dass das der Sohn Davids ist? Das muss ihr der Geist Gottes eingegeben haben, sonst würde sie ihn so nicht ansprechen. Und sie sagt ganz konsequent: Herr, Sohn Davids. Und jetzt antwortet der Herr Jesus, und das haut uns fast vom Stuhl. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Er hat die Frau also abgewiesen, zunächst einmal. Was sagt uns das? Der Herr Jesus war nicht da, um den Nationen zu predigen, auch nicht der Gemeinde Jesu, sondern Israel. Zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wie viele Israeliten waren denn verlorene Schafe? Alle. Und wie lange sucht er, bis das Letzte gekommen, bis das Letzte zurechtgekommen ist? So lange, bis das letzte Schaf eingegangen sein wird. So lange wird er suchen. Matthäus 23, 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder, das sind unzweifelhaft Israeliten, versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Und jetzt kommt eine ausländische Frau und sagt, Herr, Sohn Davids, hilf mir. Die Frau hat natürlich bekommen, was der Herr, was sie von dem Herrn erbeten hat. Keine Frage. Wir können also an der Stelle festhalten, der Herr Jesus, der Messias, kam und er war und ist bestimmt, die Königsherrschaft der Himmel hier auf dieser Erde über das Haus Jakobs von Zion aus auf dem Thron seines Vaters David in die Zeitalter aufzurichten. Das war und ist die Bestimmung des Sohnes Gottes. Zunächst einmal. Ja. Prophetisch gesehen, wenn wir jetzt die Gemeinde mal außen vor lassen, ist das das nächste große Ereignis, sichtbare Ereignis der Weltgeschichte. Der Herr Jesus als König, ja, auf den Berg, auf den Ölberg kommt, wie er in Apostelgeschichte 1 gesagt hat, wo er zurückkommen wird, ja, um sein Reich aufzurichten. Und darum lesen wir über seinen Dienst in Matthäus 4, Vers 23. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium der Königsherrschaft. Und es kommt was ganz Wichtiges, was damit verbunden ist und nur damit verbunden ist. Und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Das heißt, die Königreichsbotschaft. Johannes, und zwar des Herrn Jesus jetzt. Ja? Der Johannes hat keine Zeichen getan, der hat keine Wunder getan, der hat nur gepredigt. Der Herr Jesus kam jetzt, er predigt das Evangelium der Königsherrschaft. Damit verbunden heilt er jede Krankheit, jedes Gebrechen unter dem Volk. Und er hat alle Dämonen ausgetrieben aus dem Land Israels. Steht an anderer Stelle in Markus zum Beispiel, das erste Wunder, das der Herr Jesus im Markus-Evangelium tut, ist eine Dämonenaustreibung. Ja? Markus 1, Vers 14 und 15 bestätigen noch einmal aus dem zweiten Evangelium im Neuen Testament, Markus 1, 14 und 15, nachdem aber Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium der Königsherrschaft Gottes und er sprach, die Zeit ist erfüllt und die Königsherrschaft Gottes ist mit Händen greifbar nahe gekommen. Erstens, tut Buße und glaubet an das Evangelium. An welches denn? An das Königreichsevangelium, von dem wir eben gelesen haben. Oder man kann auch übersetzen, setzt euer Vertrauen in diese Botschaft, die ich euch bringe. In Lukas 4, Vers 43, ganz am Anfang, da lesen wir von ihm, er sprach zu ihnen, zu denen, die dort versammelt waren, ich muss auch in den anderen Städten das Evangelium von der Königsherrschaft verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Ja, der Herr Jesus ist also überall in Israel rumgereist und hat genau das Evangelium gepredigt, das auch der Johannes gepredigt hat. Und deshalb können wir später von Johannes nachlesen, dass er zwar keine Zeichen getan hat, dass aber alles, was er gepredigt hat über den Sohn, eingetroffen ist. Und deshalb wundert es uns nicht, dass er seinen Jüngern im sogenannten Königreichsgebet für Israel in Matthäus 6, Vers 10 lehrt, deine Königsherrschaft komme. Nämlich die sichtbare Herrschaft Jesu auf dieser Erde von Zion aus auf dem Throne Davids. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann in Matthäus 9, Vers 35 lesen wir noch einmal, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium der Königsherrschaft und er heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen. Und da sehen wir, dass die Heilung jeder Krankheit und jedes Gebrechen verbunden ist mit der Gegenwart Jesu auf der Erde. Hier sitzen einige Geschwister da und hören zu am Telefon. Die haben so manches Leiden in ihrem Körper, in ihrer Seele. Die können jetzt sagen, naja, du musst auch mich jetzt heiligen, da steht es geschrieben. Natürlich macht der Herr das auch heute noch. Und viele haben Heilung erfahren, einzelne, aber nicht die Masse. Und nicht die Masse irgendwelcher Völker, sondern das war ja alles in Israel nur geschehen, hier in der Masse. Jesus predigt also seinem Volk Israel, er heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Er predigt ein Evangelium, das für den Zeitabschnitt bestimmt ist, während er als König von Zion aus über die ganze Erde herrschen wird. Für diese Zeit ist das Evangelium der Königsherrschaft da. Nicht für jetzt. Der Engel, der den Josef davon hindern will, ja, dass er seine anvertraute Frau Maria verlässt, weil sie ein uneheliches Kind im Leibe getragen hat. Der sagt Folgendes zu dem Josef in Matthäus 1, Vers 20b und 21. Er wollte nämlich, weil er gerecht war, seine Frau nicht bloßstellen, ja, was er hätte machen können nach dem Gesetz, weil sie ja bereits schwanger war, obwohl sie noch keinen ehelichen Verkehr hatten. Ja. Jetzt sagt der Engel Folgendes. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist aus Heiligem Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus, das heißt, Yahweh ist Rettung, Jehoshua heißen. Und jetzt weiter, denn er wird sein Volk, wer ist sein Volk? Israel, ja, erretten von ihren Sünden. Weiter lesen wir zu dem Zweck von Jesu Sendung in Lukas 17, Vers 20 bis 25. Lukas 17, 20 bis 25. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt die Königsherrschaft Gottes, antwortete er ihnen und sprach, die Königsherrschaft Gottes kommt nicht so, dass man sie beobachten könnte. Ja, also das heißt, die Königsherrschaft entwickelt sich nicht durch die Kraft frommer Organisationen, die versuchen, das Königreich auf der Erde zu erwirken, indem sie Regierungen durchdringen und die Gesellschaft versuchen zu durchdringen. So geht es nicht, sagt der Herr Jesus. Man kann das nicht beobachten, sondern was sagt die Schrift über die Zeit? Bis der Herr kommt, da geht es abwärts. Und ich glaube, hier drin sitzt niemand und auch am Telefon hört niemand zu, der wir nicht übereinstimmt, dass wir sagen müssen, es geht leider abwärts. Letztes Jahr ging es so steil und jetzt geht es vielleicht so steil abwärts mit dem, was wir so alles geschehen, hören und sehen. Und es ist auch verheißen so. Ja? Und deshalb sagt der Herr Jesus zu den Pharisäern, die Königsherrschaft Gottes kommt nicht so, dass man sie beobachten könnte. Noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort. Ja, wir müssen nach Jerusalem gehen, weil dort der Herr Jesus hinkommt. Dort ist die Königsherrschaft. Oder vielleicht dort, wo irgendeine große Versammlung ist. Nee, sagt der Herr Jesus, so nicht. Die Königsherrschaft Gottes ist mitten unter euch. Das heißt doch, da wo er ist, ist die Königsherrschaft. Da wo der König ist, da ist seine Herrschaft. Das heißt, wenn der König nicht da ist, dann ist auch die Herrschaft nicht da. Was sagt der Paulus von uns? Kolosser 1, 13, wir sind versetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Und die ist ja nicht hier. Unser Bürgertum ist droben. Hier herrscht noch der Satan. Bis Offenbarung 12, er auf die Erde geworfen wird. Und Offenbarung 19, dann der Herr Jesus kommt und diese Herrschaft komplett beendet für alle Zeiten. Die Königsherrschaft ist mitten unter euch. Und jetzt erklärt er weiter, er sprach aber zu seinen Jüngern, Vers 22 in Lukas 17, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort, geht nicht hin, folget auch nicht. Und jetzt erklärt er, wie diese Königsherrschaft dann praktisch hier manifestiert wird, in welcher Form. Er sagt, Vers 24, denn gleich wie ein Blitz leuchtet, ja, von einem Ende der unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, also wird der Sohn des Menschen sein, an seinem Tag. Das heißt, der König wird blitzartig sichtbar auf dieser Erde erscheinen. Und dann ist der König da und dann ist die Herrschaft da und vorher nicht. Jetzt kommt aber ganz wichtig, und das haben seine Jünger überhaupt nicht begriffen bis nach der Auferstehung. Jetzt kommt, wir sind auch gleich am Ende, Vers 25, zuvor aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und das hat natürlich damit zu tun, dass er auch gekommen war für die Sünde seines Volkes. Und da musste er sterben, damit Israel wieder in den Jungfraustatus kommen konnte, musste die alte Ehe, die Israel gebrochen hatte, musste rechtmäßig beendet werden. Und das kann vor Gott nur dann geschehen, wenn der Ehemann oder die Ehefrau stirbt. Da Israel aber nichts davon hätte, wenn es sterben würde, ist der Herr Jesus gestorben. Und jetzt kann sie wieder Jungfrau sein, weil er für ihre Sünde gestorben ist. Und dann kann auch eine Hochzeit stattfinden, wenn er wiederkommt. So einfach sind die biblischen Zusammenhänge. Paulus bestätigt den Zweck der Sendung Jesu später im Römerbrief. In Kapitel 11, Vers 26 und 27. Und also wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und das hat bereits der Jesaja in Kapitel 59, Vers 20 verkündigt, ja, dass der Jesus das machen wird. Und dazu kam er auch. Wir merken uns jetzt zum Dienst des Herrn Jesus, und damit bin ich auch am Ende für heute Abend, A, Jesus war nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt und er predigte das Evangelium der Königsherrschaft der Himmel auf Erden, die im Begriff stand zu beginnen. B. kam er, um zu leiden, um die Gottlosigkeiten von Jakob abzuwenden. Das war die erste Bestimmung des Herrn Jesus. Dass er für die Sünden des Kosmos gestorben ist, ja, das sind Zusammenhänge, die wurden erst so richtig verständlich, nachdem sie Paulus in aller Breite geoffenbart worden sind. Ja, damals, da werden wir dann in den nächsten Diensten noch dazu kommen. Und schließlich hat der Herr Jesus in Johannes 8 gesagt, er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist. Ich aber bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dem Kosmos, ich bin aber nicht von diesem Kosmos. Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, nämlich dass ich der Messias bin. Das war der Punkt, wozu der Herr Johannes kam, wozu er gepredigt hat und wozu er geheilt hat, genau das getan hat, was die Propheten vorher verkündigt hatten. An dem war sichtbar, dass er der König ist und der Messias ist. Wenn sie das nicht annehmen, dann werden sie in ihren Sünden sterben, sagt er ihnen. Ja, und das ist ja auch geschehen. Anstatt den Messias auf den Thron Davids zu erheben, haben sie ihn dann an das Holz gehängt. Und deshalb haben unsere Brüder immer wieder von dem Geoffenbarten und von dem geheimen Willen Gottes geredet. Der geheime Wille Gottes war, dass der Herr Jesus ans Kreuz muss, ja, und damit Israel loskauft und auch den Kosmos loskauft, auch uns mit in sein Erlösungswerk mit hineinnimmt. Was aber zu der damaligen Zeit nicht öffentlich bekannt war. Noch nicht. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns in deinem Wort ganz klare Verhältnisse geschildert hast. Und du erwartest nur das ganz Einfache von uns, dass wir allem glauben, was geschrieben ist und wie es geschrieben ist. Und das schenkst du uns allen, Herr, und all denen, die zuhören, schenkst deiner ganzen Gemeinde, dass sie darin wächst und möglichst bald vollendet wird, damit du, Herr Jesus, bald kommen kannst. Wir erwarten dich auch heute und in dieser Woche. Und du wirst auch reden. Wir danken dir. Amen. Amen.